wir einfach mal damit an. Könnt ihr das sehen, so einigermaßen, denke ich mal. Die erste Frage ist mit diesem Thema verbunden, wer ich bin. Also, wer bin ich? Wer bist du? Wer bist du eigentlich? Du kannst deinen Namen jetzt nennen und deine Geschichte, aber bist du das in Gänze? Wer bist du? Wenn du so in den Spiegel schaust, was würdest du dir antworten? Wer bin ich? Das, was du bis heute erlebt hast oder vielleicht noch mehr. Wer bin ich? Es hat oft damit zu tun, dass wir von den Antworten oder Erwartungen anderer Menschen geprägt sind. Und ich merke auch mein Leben, wenn ich frage, wer ich bin, dass mir oft Dinge einfallen, die mir andere gesagt haben, wer ich zu sein habe. Und glaubt mir, als ein Pastor wissen das ja viele auch in Demut, aber manchmal doch besser als man selbst, ja? Was man so zu machen hat oder nicht. Ja, jeder hat seinen Frömmigkeitsstil und seine Lieblingsbibelstellen und seine Lieblingsgewichtungen dieser Stellen und, und. Und eben viele Meldungen, Einschätzungen von anderen, die unser Wer bin ich eigentlich mitprägt. An einer Stelle im Neuen Testament wird berichtet, dass Jesus seine Leute fragt, wer bin ich eigentlich? Natürlich wusste Jesus das, denn dann fügt er an, wer bin ich in den Augen der anderen? Was sagen die anderen eigentlich, wer ich bin? Und was sagt ihr, Freunde, mit euch habe ich schon ein bisschen gelebt, wer bin ich denn eigentlich? Jesus wusste das, wussten das die anderen. Die Antworten waren sehr weit auseinander, wie immer. An vielen Stellen haben sie sich überhaupt nicht verbunden. Ja, die einen sagten, du bist Elia, ja, so ein Prophet, Alten Testament gewesen, Feuer vom Himmel geholt oder erbeten. Die anderen sagten, du bist Johannes der Täufer. Ja, war wieder auch ein sehr markanter anderer Mensch, ja, der interessant gekleidet war. Andere sagten, du bist einer der Propheten, also einer der Sprachrohre, einer der. Und vielleicht kamen noch ganz andere Antworten. Und die Jünger wussten es zum Teil und zum Teil auch nicht so ganz klar. Also wer sind wir jeweils? Und zwar in unserer Einmaligkeit, in deiner Einmaligkeit. Im Psalm 139 heißt es, ich bin in einer ausgezeichneten Weise gemacht worden. Alle Tage meines Lebens, Herr, stehen in deinem Buch. Bevor es einen Tag gab. Wie oft sagst du, ich bin einmalig? Nicht, weil du der obercoole Meister wärst, sondern oder dir alles gelingen würde. Geschieht ja nie, dass alles gelingt. Nie. Wir brauchen jeden Morgen neue Gnade, neue Gunst. Deswegen werden wir geweckt durch Gunst Gottes und nicht durch die Leistung von gestern. Dass du heute hier bist und lebst, ist ein Geschenk Gottes. Wie oft sagen wir, wir sind einmalig, weil es einmalig nur einmal gibt, nämlich mich durch die Schöpfung Gottes. Ich bin eine einmalige Schöpfung. Mich gibt es nur einmal. Wie oft sagst du das? Jesus wusste um seine Einmaligkeit. Weißt du das auch in deiner Frage, wer du bist und wie du mit deinem Leben, mit deiner Geschichte weiter umgehst? Sagte mal jemand, nachdem, ich fand es so stark, ja, nachdem Gott dich erschaffen hatte, warf er die Gussform weg, mit der er dich geschaffen hat. Klingt gar nicht schlecht, gell? Nachdem Gott dich geschaffen hatte, warf er diese Gussform weg, die nur für dich modelliert worden war. Nur für dich. Ja, er schob sie weg oder was auch immer. Und dann gab es andere Menschen. Du bist einmalig. Und ich möchte dich so sehr ermutigen, deinen Weg zu gehen. Sogar zu erleben, dass du in all deinen Warums jemand kennenlernen darfst, der sagt, ich kenne die Antworten, auch wenn sie dich heute noch nicht erreichen oder morgen. Ich habe den Weg und in Jesus hast du die Wahrheit und das Leben, auch wenn du heute nicht alles siehst, auch wenn du den ganzen Weg heute noch überhaupt nicht erkennst oder irritiert bist, irritiert über die Vergangenheit, irritiert über das Heute, irritiert über Umstände, letzten Predigt habe ich das ja besprochen, Irritation überwinden. Du bist einmalig. Und auch da, wo du verschiedene Dinge nicht verstehst und heute noch nicht logisch oder emotional einordnen kannst, also gefühlsmäßig einordnen kannst, sitzt jemand auf dem Thron. Ist jemand da, der sagt, ich bin der Herr und nicht du. Und manchmal sind meine Wege nicht deine Wege. Und meine Gedanken, die sind oft höher als deine Gedanken. Und ich lade dich ein, dem zu vertrauen. In der Bibel, da wird von einem Mann berichtet, in Johannes lesen wir davon, der blind geboren wurde. Und wie immer brauchen wir Schuldige, Verursacher. Wie immer wollen wir Zusammenhänge wie damals herstellen. Und deswegen fragten die Leute von Jesus, wer schuld? Von wem kommt es, dass dieser Mann blind geboren worden ist? Woher kommt die Blindheit? Haben die Eltern Schuld? Ist da Sünde im Leben Schuld? Oder woher kommt dies, was da ist, an Begrenzung? Und Jesus sagt, Leute, das ist die komplett verkehrte Frage. Ich weiß, ihr denkt und ihr taktet dauernd so. Aber schaut lieber auf das, was Gott tun kann. Weder er noch er haben Schuld. Und Jesus hat gar nicht erklärt, woher das kommt. Wie oft in unserem Leben. Er sagt nicht so und so und so. Manchmal tut er es. Oft lässt er uns damit unterwegs sein. Er sagt, schaut lieber auf das, was Gott tun kann. Schaut auf das, was der Vater tun kann. Und das möchte ich dich auch so sehr ermutigen und so sehr zusprechen. Entmutigung überwinden. Als das Volk Israel damals auf dem Weg von Gott geführt, auf dem Weg in das neue Land war, von Gott geführt in das neue Land gehen wollten, wissen sicher viele, da gab es so viele Entmutigungen. An einer Stelle steht, dass sie immer ungeduldiger wurden, weil der Weg länger war, als sie dachten. Es war nicht der kürzeste Weg. Es war ein Umweg, aber ein Weg, der überhaupt zum Ziel führen konnte. Wer waren sie? Menschen, die große Dinge mit Gott erlebten, aber oft murrten. Wer waren sie? Menschen, die Freiheit bekommen haben, eine Zukunft in einem neuen Land, einer neuen Zeit, die aber so schnell wackelig wurden und kippten in ihrer Stimmung, in ihrem Blick auf Gott hin. So schnell waren wie die Kinder. Anklagten wurden, warum sind wir ausgezogen, jetzt sterben wir in der Wüste und vieles mehr. Sie verloren den Mut, sie kamen immer mehr ins Trudeln. Vielleicht kennst du das auch, dass mancher Weg länger ist, manches Gebet, manche Antwort länger braucht, als du es Gott hingehalten oder von Jesus erwarten würdest. Und vielleicht seid ihr auch als Gemeinde in einer Zeit, in der vielleicht manche Antworten noch etwas brauchen. Manche Dinge vielleicht nicht so schnell und nicht so einfach gehen, wie ihr denkt, dass sie gehen werden. Aber was auch immer geschieht in deinem persönlichen Leben, wenn du Probleme, Sorgen und Rückschläge hast, wenn du Dinge nicht verstehen kannst, wenn du sie nicht einordnen kannst, die scheinbar nicht in dein Bild bisher passen oder in das neue Bild, denke, es gibt jemand, der immer noch die Zügel in der Hand hat. Es gibt immer noch diesen Jesus, der auf dem Thron sitzt, der die Macht hat, im Himmel, ja, aber auch auf der Erde. Und dort, wo Entmutigung anklopft, und ich kenne aus meinem Leben immer wieder dieses Anklopfen der Entmutigung, dort brauchst du sie nicht immer willkommen heißen. Du bist der, der eine Entscheidung treffen kann, denn du bist einmalig. Du bist einmalig und du hast die Möglichkeit zu sagen, Entmutigung, wenn ich dich erkenne, sage ich nein. Ja, ich hebe meine Augen nämlich woanders hin als auf dich. Ich schaue nicht immer nur nach unten. Ich schaue nicht immer nur auf die Defizite. Ich schaue nicht immer nur auf das, was ich nicht habe oder nicht bin. Ich will lernen zu schauen, wer ich in deinen Augen bin, Vater im Himmel, wer ich in dir bin, Jesus. Ich bin ein Kind des allerhöchsten Gottes. Ich bin jemand, der auf der Seite des Siegers leben darf, auch da, wo wir vielleicht mit Krankheiten und Niederlagen oder Zweifeln und viele mehr zu kämpfen haben. Du darfst sagen, ich bin weit gekommen und ich gebe nicht auf. Ich habe Schritte in meinem Leben gehen dürfen mit Jesus und zu Jesus und ich gebe nicht auf. Manchmal ist es die stärkste Aussage, wenn man sagen kann und sagen will, ich gebe nicht auf. Ich schaue nach vorne, denn in Jesus gibt es den Weg. Und dieser Weg wird sein Weg sein, der an ein Ziel führt. Paulus bringt es ja im Brief an die Galater und wir haben auch die Texte schon wunderbar eingebunden gehört. Auf den Punkt, er sagt, wir wollen nicht müde werden, weil er wusste, dass wir so oft oder immer wieder müde werden können. An einer Stelle schreibt er, wir waren eigentlich über die Kräfte und am Ende über die Kräfte eingespannt, eigentlich lebensmüde, deutet er an. Und er sagt, weil er weiß, wovon er spricht, wir wollen nicht müde werden zu tun, was Gutes, was in Gottes Augen richtig ist. Denn wenn die Zeit da ist, werden wir auch ernten. Wir werden sehen und erleben, was wir ausgesät haben. Er sagt, wir dürfen nur nicht und brauchen nicht aufgeben. Galater 6, Vers 9. Die rechte Zeit, sie kommt immer wieder. Und ich möchte dich einladen, deine Entmutigung und all deine Traurigkeiten und deine Fragen immer wieder zum Kreuz von Jesus hinzutragen. Wenn wir wirklich denken, dass zum Beispiel Psalm 139, ich habe ihn schon erwähnt, Wahrheit ist, nämlich dass unsere Tage in Gottes Buch stehen, dass er uns erkannt hat, bevor er uns im Mutterleib geschaffen hat, dann dürfen wir doch immer neu sagen, es lohnt sich, nicht nur zu den Bergen zu schauen, sondern die Hilfe vom Herrn zu erwarten. Und die kommt nie zu spät. Es lohnt sich, nach vorn zu schauen. Denn das ist so ein starkes Wort und ich habe das immer wieder auch für mich gelesen auf dem Schreibtisch. Ja, wir blicken dauernd irgendwo hin, zu den Bergen oder auf die Seen oder auf den Boden oder wohin auch immer, auf die Entmutigungen, auf Dinge, die nicht so klappen. Oder die einfach schräg geworden sind, wie auch immer. Ihr Lieben, es gibt so viele, ich nenne das immer verbrauchte Situationen, auch als Christen. Die benennen wir nur nicht ehrlich. Es gibt so vieles, was sich wirklich verbraucht. Und dann ist die Frage, wohin wir schauen und woher die Hilfe kommt. Vor einiger Zeit hat der Herr mir das so klar gesagt, hier, was ich unterstrichen habe, Thorsten, meine Hilfe kommt. Da gab es so viele Fragen. Und er hat gesagt, meine Hilfe kommt, bleibt nicht bei den Bergen, bei den Menschlichkeiten stehen, die es alle gibt. Ja, und die Berge sind meine Schöpfung und die Hügel sind meine Schöpfung. Bleib da nicht stehen, erwarte die Hilfe von mir. Und ich bin ein paar Etagen darüber in meiner Kraft, in meiner Macht und Autorität. Und ich möchte dich einladen, dass du immer wieder, vielleicht da, wo Entmutigung anklopft, sagen kannst, Psalm 121, im Namen von Jesus sage ich, meine Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Sie kommt nicht aus mir. Sie kommt vom Herrn. Und wenn du einmalig bist und glaubst, dass du einmalig bist in Gottes Augen und in seiner Schöpfung, dann wird die Hilfe, die kommt, dir individuell angepasst werden. Die Hilfe, die Astrid braucht, wird eine andere Hilfe sein, als die, die Gabi braucht. Oder ich. Deswegen hör auf, dich zu vergleichen, die Klischees oder Maßstäbe der anderen als das ist der Weg Jesu anzugehen, stimmt oft nicht. Da retieren wir uns gegenseitig oder graben uns manchmal das Wasser ab oder was auch immer. Ich finde es so stark, dass wir nach oben sehen dürfen. Im Psalm 3, Vers 4, wir haben es auch schon im Gebet gehört, da heißt es, David schreibt, der König, du, Herr, bist der Schild für mich, du bist meine Ehre, du bist meine Ehre und du hebst mein Haupt empor. Wir können das manchmal gar nicht. Aber er sagt, ich bin dein Schild und ich hebe dein Haupt. Der Herr, Gott, der Vater, hebt dein Haupt. Er stellt deine Ehre wieder her. Und das ist so wichtig. Und dass wir eben nicht nur nach unten sehen, dass wir nicht nur so Lasten der Enttäuschung oder der Fragen oder der Sorgen, diese Lasten dieser ganzen Irritation auf dem Leben mit uns rumschleppen und da eben so oft mutlos werden und sagen, soll ich weiter beten, soll ich weiter singen und wenn, ich habe schon tausendmal gesungen und irgendwie schiebt sich da so wenig oder das irgendwie manchmal so taub. Ich spreche es aus, aber fast wie taub oder ich komme da nicht näher ran. Deine Hilfe kommt. Deine Hilfe kommt. Und ich lade dich ein, die Entscheidung zu treffen, dass Gott dir helfen darf, dein Haupt, dein Herz emporzuheben. David schreibt im Psalm 40, ich sah mich im Sumpf versinken, doch du, Herr, hast mich herausgezogen, auf einen Felsengrund gestellt. Jetzt kann ich wieder sichere Schritte tun. Ein neues Lied hat er mir in den Mund gelegt. Ich wünsche euch neue Lieder. Ich wünsche dir für dein Leben ein neues Lied, eine neue Melodie, einen neuen Text, der davon zeugt oder der das beschreibt, was du genau hier erleben konntest. Ein Emporheben. Ein neues gestärkt werden, neue Kraft, neue Hoffnung, Entmutigung überwunden haben durch Jesus, der in dir lebt. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und damit meint er nicht, es wird alles locker plätschern. Er sagt nicht, alles wird ganz leicht und nebenbei gelöst. Das sagt er nie. Er sagt nur, ich bin bei euch. Ich habe die Autorität und ich bin bei euch. Ihr seid einmalig und meine Hilfe wird euch angepasst werden und angepasst sein. Psalm 30 steht, am Abend mögen Tränen fließen, aber am Morgen jubeln wir vor Freude. Der Morgen, der neue Tag beginnt eigentlich doch nach Mitternacht. Er beginnt nach Mitternacht. Und Freunde, da ist es in der Regel dunkel. Ja, hier zumindest kurz nach Mitternacht oder auch ein paar Stunden nach Mitternacht. Da ist dunkel, aber der neue Tag hat begonnen. Der neue Tag hat begonnen. Um 2, 3, 4 ist es immer noch dunkel. Und ich frage dich, wo ist dann das Licht? Das Licht ist auf dem Weg. Es ist nur eine Frage von Zeit, bis das Licht dich erreicht. Es ist da und auf dem Weg zu dir. Ein neuer Morgen ist in Jesus angebrochen, auch da, wo es noch dunkel scheint. Da, wo du sagst, warum wird es nicht heller? Warum klärt sich das nicht? Warum wird es nicht einfacher? Es ist vielleicht erst 2 oder 3 Uhr nach Mitternacht. Aber das Licht ist auf dem Weg. Jesus hat es, der selber Licht ist, in dein Leben befohlen. Er hat gesagt, es wird dich erreichen. Und dass es hier und dort eben noch nicht so klar ist, bedeutet nicht, dass es dunkel bleibt oder dass die Antworten nicht kommen. Und weißt du, mir tut es so leid, immer wieder so viele Menschen, so viele Christen zu sehen, die nach dem 2., 3. Gespräch oder wie auch immer klar machen, ich habe den Mut verloren. Ich habe meine Geduld irgendwo verloren, denn wir alle haben Geduld, nur wir verlieren sie, warum und wohin auch immer. Ich habe meinen Mut verloren. Wie oft höre ich das? Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich meinen Mut verloren, aber das kann man ja nicht so sagen, denn ich müsste ihn ja irgendwie immer neu ganz stark haben. Wir lesen in der Bibel, auch im Johannesevangelium, von einem Mann, der an einem Teich lag, Bethesda. Ja? Da steht, er war 38 Jahre krank, also chronisch oder krank, massiv eingeschränkt. Dann kam Jesus und er stellt eigentlich eine gemeine Frage oder eine komische Frage. Jesus fragt, möchtest du gesund werden? Hättet ihr euch da gewundert über so eine Frage? Ja? Wenn du 38 Jahre krank bist, in so einem bestimmten Krankenlager bist, das war schon eine krasse Situation. Und dann kommt Jesus, du erkennst ihn und er sagt, möchtest du gesund werden? Das ist wie bei dem blinden Bettler. Das ist einer, ein blinder Bettler, ja, Bartimäus, und Jesus fragt, was kann ich für dich tun? Kennt Jesus den nicht? Natürlich kennt Jesus den. Den blinden Bettler, wie auch diesen 38 Jahre lang Kranken. Möchtest du gesund werden? Und jetzt passt mal die Antwort entsprechend auf. Die Antwort ist ganz interessant. Er sagte nicht, ja natürlich möchte ich gesund werden. Danke, dass du da bist, Jesus. Endlich, mach mich gesund. Ja. Er sagt was ganz Spannendes, nämlich eigentlich könne er gar nicht gesund werden, denn er hat eigentlich niemand, der ihn dahin tragen kann. Zum Teich. Es ist eine tolle Frage, Jesus, aber ich habe da eigentlich gar keines. Es geht nicht. Und Jesus sagt ihm interessanterweise nicht, ach du Armer, nee, 38 Jahre und du hast recht, stimmt, du hast gar keinen, nee. Er sagt, steh auf, nimm die Matte, geh. Punkt. Und jetzt war die Entscheidung gefragt, dieses Mannes. Lamentieren, ah, es ist so entmutigend, alles so runterziehen, ich komme da gar nicht hin. Oder wenn Jesus sagt, steh auf, nimm die Matte, nimm das, was du hast und was du bist und geh. Triff die Entscheidung und geh dahin. Und der Mann konnte das, interessanterweise. Es ging dann irgendwie interessanterweise auch weiter. Das ist nochmal eine andere Predigt und eine andere Begebenheit. Wichtig ist, dass Jesus uns immer wieder ermutigt, Schritte zu tun, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, ja, Jesus, wenn du fragst, will ich. Ja, ich glaube, meine Hilfe kommt. Ich bin davon überzeugt, dass es gut werden kann, Jesus. Nicht, weil alles easy ist, sondern weil du der Friedensbringer bist, der den Shalom bringt. Es ist gut und es wird gut. Shalom. Ich habe es gesagt vor einigen Wochen. Es ist gut und es wird gut in Jesus. Denn er hat alles für dich am Kreuz vollbracht. Wenn du im Winter das Gras anguckst und die Bäume, wir kommen ja aus dem Winter, da scheint es nicht viel Leben zu geben. Ja, vielleicht braunes Gras oder was weiß ich, sprießt nicht groß, die Bäume wirken wie tot, ja, erstarrt, kalt und so weiter und so weiter. Und jetzt kommst du, wir wissen das, in den Frühling und du merkst, dass was tot schien, wird erfüllt von neuem Leben. Blüht und wächst, weil es die richtige Zeit ist. Und auch in deinem und meinem Leben gibt es diese Zeiten, Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Und weißt du, manchmal ist es einfach nicht die richtige Zeit, die da ist, um bestimmte Antworten und Veränderungen möglich zu machen. Aber sie wird kommen, denn nach dem Winter kommt immer der Frühling. Es wird neue Frucht in deinem Leben geben. Ich möchte dir das prophetisch und euch als Gemeinde zusprechen. Es wird neue Frucht geben. Der Herr hat sie schon auf den Weg befohlen. Es wird neuen Segen geben. Wir lesen in dem Psalmen, der Herr hat dem Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit, seinem Segen befohlen, dorthin zu gehen, wo Einmütigkeit herrscht. Im Psalmen steht das. Der hat seinem Segen befohlen, dort gehst du hin und dort bewirkst du Leben in Ewigkeit. Der neue Tag ist da für dich persönlich, mein Freund. Deine Beziehung, dein Herz, deine Geschichte, deine Familie, erkennst du das? Es wird dich erreichen, was für dich bestimmt ist. Ich komme zum Schluss meiner Predigt noch mit einem Beispiel. Es gab im Alten Testament eine Frau, Naomi, die auch eine Menge Schwierigkeiten hatte, Hoffnung zu finden oder zu behalten. Denn es gab da ein paar dramatische Einschnitte. Ihr Mann starb, lesen wir im Buch Ruth, könnt ihr nachlesen. Ihr Mann starb, ihre Söhne starben. Und sie wurde immer verzweifelter, immer mutloser. Und sie trauerte. Und es ist gut zu trauern, auch das ist eine Zeit, die wir brauchen, aber nicht lebenslang und dauernd. Und es war wie eine Wolke der Trauer über ihr, eine Wolke der Niedergeschlagenheit. Und ihr kennt vielleicht Menschen, die egal wohin sie kommen, diese Wolke der Niedergeschlagenheit über sich tragen und überall mitnehmen. Du kannst doch mit ihnen jedes Thema ansprechen. Irgendwann kommt die Wolke wieder durch. Ich kenne da mehr als genug, leider. Naomi beging den Fehler, ihre Mutlosigkeit zu kultivieren. Und wisst ihr, sie benannte sich sogar um. Sie änderte ihren Namen in Mara, heißt so viel wie die Betrübte. Es war dramatisch und traumatisch, was sie erlebte, aber sie kam zunächst daran überhaupt nicht zurecht und sie kam da nicht mehr raus. Und es ist so wichtig, dass wir, wie bei Naomi, verstehen, dass das Ende eines bestimmten Lebensabschnitts, das wir alle erleben und immer neu, das Ende eines bestimmten Lebensabschnitts bedeutet nicht, dass dein Leben vorbei ist. Es bedeutet es nicht. Lebensabschnitte kommen und gehen. Es ist Realität. Auch in meinem Leben. Wie oft bin ich schon umgezogen? Es ist unglaublich. Ja? Da, wo ich dachte, jetzt habe ich ein bisschen Heimat, kam der neue Auftrag. Guck mal dahin, mein Freund. Und alle, die über Heimatlosigkeit sprechen, Freunde, ich weiß, wovon ihr sprecht, irgendwie auch. Mein Leben lang war dauernd dahin, dahin, dahin. Es gibt Lebensabschnitte, die sich aneinanderreihen. Und es bleibt nicht immer so, wie es war. Das ist eine Illusion und Naivität, auch in unseren Körpern nicht. Ja? Auch in unseren Familien, die verändern sich, auch in den Gemeinden. Naomi war mutlos, ohne Ende. konnte sich nicht mehr freuen und nicht mehr lachen. Aber dann, später im Leben, zog sie mit ihrer Schwiegertochter Ruth weg. Ruth heiratete, ein Enkelkind kam und auf einmal leuchtete wieder was in Naomi. Auf einmal kam wieder die Hoffnung, ja, mein Leben ist noch nicht vorbei. Mein Leben geht weiter und Gott sitzt immer noch auf dem Thron. Und ich möchte dich sehr ermutigen, in dieser Weise nach vorne zu schauen. Denn, weißt du, und das ist der Text, den wir auch gehört haben, die Wahrheit ist in jeder Weise, Gott gibt uns den Sieg. Gott sei gedankt. Gott sei Dank, er schenkt uns den Sieg, schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Gott schenkt uns den Sieg in unserem Herrn Jesus Christus. Da steht nicht vielleicht und nur für manche, sondern er schenkt dir den Sieg in Jesus Christus. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, auf Jesus zu sehen, deinen Anfänger und Vollender. Oder dort, wo du dein Leben Jesus noch nicht anvertraut hast, zu sagen, heute darf dieser Tag sein. Heute möchte ich meine Geschichte, auch meine verbrauchte, meine enttäuschte, auch meine Freude und meine starke Geschichte Jesus unterstellen. Gott aber sei Dank, er gibt dir in Jesus Christus den Sieg. Hebe deine Augen auf. Dort, wo Entscheidungen zu treffen sind, entscheide. Aber nicht auf die anderen schieben, sondern steh dazu. Steh dazu. Ja, nicht immer irgendwo anders Schuldige oder irgendwas suchen, sondern steh dazu, wozu du dich entscheidest. Aber frage wirklich, was Jesus dir sagt und schenken möchte und lass es zu, dass Entmutigung überwunden werden kann. Das ist meine Botschaft an dich und ich glaube, dafür ist alles vorbereitet. Licht, Hoffnung, Zuversicht und Gnade ist auf dem Weg in dein Leben, weil Gott es beschlossen hat. In dem Sinne, seid alle gesegnet. Und genauso wie ihr seid, gestärkt. Jesus hat genug für jeden von uns. Amen. Ich würde gerne noch ein Gebet sprechen. Ja, würde ich gern machen und dann übernimmst du nochmal. Vielleicht sind wir erst ganz kurz ein paar Augenblicke einfach ruhig. So, ja, einfach ruhig vor Jesus. Ja, nicht vor mir, sondern vor Jesus. Und dann möchte ich gern ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für jeden hier in diesem Raum, für jeden hier in diesem Haus. Jedes einmalig. Vater im Himmel, du hast dir so viele Gedanken gemacht, bevor du uns gebildet, erschaffen hast. Herr, ich weiß, es gibt so viel in dieser Welt, das mit Sünde und Schuld zu tun hat, das auf uns einschlägt, das uns binden und runterziehen und zerstören will. Herr Jesus, und du selbst sagst, der Dieb kommt. Er kommt, um zu stehlen und zu vernichten. Aber dann sagst du, Jesus, dass du gekommen bist, um Leben zu geben. Um Leben im Überfluss. Herr, und es wirkt nicht immer einfach. Und Herr, es gibt so viele Fragen oder Lebenssituationen bei uns, die sich unterschiedlich aneinanderreihen. Und ich bete darum, Herr, dass überall dort, wo Enttäuschung im Raum ist, Enttäuschung und Entmutigung, Entmutigung in unserem Herzen, dass du da jetzt hineinkommst, Herr Jesus, dass du da jetzt hineinkommst mit deiner Ermutigung, mit deinem Leben, mit deinem Zuspruch. Jesus, du wusstest genau, weil du damals auch als Mensch das alles erlebt hast, was Leben auf dieser Erde bedeutet. Aber du hast für uns den Weg freigemacht. Du bist ihn gegangen bis ans Kreuz von Golgatha, damit wir unsere Häupter, unsere Herzen zu dir aufheben dürfen und öffnen können, öffnen ohne Angst. Ich bitte dich für uns alle um neue Hoffnung, um neue Kraft. Ich bitte dich, dass wir wieder lachen, dass wir dort, wo wir die Freude verloren haben, neue Freude bekommen, dass wir glauben und erwarten, dass du es gut meinst. In all den Zeiten, Herr, die eher wie Winter wirken oder wie dunkel. Ich danke dir, dass vor dir die Dunkelheit und Finsternis immer noch wie das Licht ist, Jesus, weil du der Herr bist. Und ich bitte dich, dass du unser Leben veränderst und dass wir deine Stimme neu hören. Du bist der Hirte und ich bitte dich, dass wir dir immer neu folgen. Herr, so dürfen wir die Entscheidung treffen, unsere Herzen zu dir emporzuheben und zu sagen, Herr Jesus, füll sie neu und hab einfach Dank, dass du hier im Raum bist und dass uns nichts und niemand aus deiner Hand rauben oder reißen wird. Jesus, so segne uns an diesem Tag und für die Woche in ganz persönlicher, spürbarer Weise. Amen.